Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
In der Familie König Davids hat sich ein weiteres Mal eine wahre Tragödie abgespielt. Davids drittältester Sohn Absalom wollte seinem Vater die Macht entreißen und selbst König über Israel werden. Dazu war ihm fast jedes Mittel recht. Zuerst versuchte er nur, sich beim Volk beliebt zu machen, indem er vorgab, sich um die Anliegen der kleinen Leute zu kümmern. Am Ende jedoch hatte er ein stattliches Volksheer auf seiner Seite, mit dem er gegen ein zahlenmäßig unterlegenes Heer seines Vaters in den Kampf zog. Weil es sich bei Davids Leuten jedoch um gut ausgebildete Kämpfer handelte, konnten sie ihre Gegner besiegen. Absalom, der Aufrührer, findet dabei den Tod. Jedoch nicht im Kampf Mann gegen Mann, sondern durch einen skurrilen Unfall. Wie David darauf reagiert, ob die Freude über den Sieg oder die Trauer über den Tod seines Sohnes überwiegt, darum geht es gleich zu Beginn dieser Sendung. Ich freue mich, dass Sie sich wieder einmal Zeit nehmen für Durch die Bibel. Ihnen ein herzliches Willkommen. Es war in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom, und er hatte dieses Lob vor allen. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. Und wenn man sein Haupt schor, das geschah alle Jahre, denn es war ihm zu schwer, so dass man es abscheren musste, so wog sein Haupthaar 200 Lot nach dem königlichen Gewicht. So wurde uns Absalom im 2. Samuelbuch Kapitel 14 vorgestellt. Doch ausgerechnet sein üppiges Haar, das Symbol seiner männlichen Stärke, wurde ihm in der Schlacht gegen das Heer seines Vaters offenbar zum Verhängnis. In Kapitel 18 wird berichtet, wie er auf einem Maultier unter einem Baum hindurchreitet. Doch dabei verfangen sich seine Haare in dem dichten Geäst des Baumes. Im Prinzip nur ein dummes Missgeschick, mehr nicht, wenn nicht das Maultier, das als ein Zeichen seiner königlichen Herkunft gilt, einfach weiterlaufen würde. So bleibt Absalom, wie es im Bibeltext heißt, zwischen Himmel und Erde hängen und kann sich selbst nicht befreien. Nun hatte David seinen Leuten eigentlich befohlen, Absalom, seinen Sohn, zu verschonen, egal was auch immer passiert. Doch Davids Hauptmann Joab scheint es als seine Pflicht anzusehen, diese Anordnung zu missachten, um den Bruderkrieg unter den Israeliten zu beenden. Erst wenn Absalom, der Aufrührer, stirbt, wird auch der Aufruhr zu Ende sein. Deshalb gibt Joab schließlich den Befehl, Absalom zu töten. Am Anfang von Kapitel 19 wird berichtet, wie David reagiert, als er die Nachricht vom Tode seines Sohnes erhält. Da erbebte der König und ging hinauf in das Obergemach des Tores und weinte, und im Gehen rief er: »Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom! Wollte Gott, ich wäre für dich gestorben! O Absalom, mein Sohn, mein Sohn!« Einerseits kann ich gut nachvollziehen, dass David so bestürzt auf den Tod seines Sohnes reagiert. Andererseits frage ich mich, ob Absalom so viel Trauer empfunden hätte, wenn sein Vater umgekommen wäre. Wohl kaum, denn wer den rechtmäßigen König unbedingt vom Thron stürzen will, der nimmt auch dessen Tod in Kauf. Ich habe deshalb die Vermutung, dass Davids Mitgefühl auch ein Ausdruck seiner inneren geistlichen Haltung ist. Auf der einen Seite hofft er bis zuletzt, dass sein Sohn Gnade vor Gott finden wird, trotz seiner üblen Taten. Zugleich aber hat David die Befürchtung, dass genau dies nicht geschehen wird. Wie komme ich auf diese Idee? Nun, wir brauchen uns nur daran zu erinnern, wie David auf den Tod seines kleinen Sohnes reagiert hat, der aus seiner Beziehung zu Bathseba hervorgegangen war. Bathseba war eigentlich mit Uriah verheiratet gewesen. Den ließ David jedoch einfach aus dem Weg räumen, um den Ehebruch zu vertuschen. Als der kleine Junge todkrank wurde, begann David für ihn zu beten und zu fasten und war außer sich vor Sorge. Als der Kleine dann aber doch starb, gewann David überraschend schnell seine Fassung zurück. Zu einigen seiner Vertrauten sagte er als Begründung: »Als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte. Denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Auch wenn die Aussage des letzten Satzes ein wenig vage erscheint, so gibt David damit doch zu verstehen, dass er auf ein Wiedersehen mit seinem Sohn nach seinem eigenen Tod hofft. Und damit verbunden ist auch die Gewissheit, dass der Junge es zwischenzeitlich gut haben wird bei Gott. Diese Hoffnung, so meine Vermutung, hegt David grundsätzlich auch in Bezug auf seinen erwachsenen Sohn Absalom. Egal, was er getan hat, Gott wird sich seiner hoffentlich erbarmen, und ich werde ihn eines Tages unter fröhlicheren Umständen in meine Arme schließen können. Doch im Fall von Absalom hat David Zweifel, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Denn Absaloms Plan, seinen Vater vom Thron zu stürzen, richtete sich auch gegen Gott, weil es Gottes ausdrücklicher Wille war, dass David als König über Israel herrschen soll. Davids Leben wird wohl nie wieder so richtig unbeschwert sein, denn seine eigenen Sünden spielen bei all dem, was vorgefallen ist, auch eine gewisse Rolle. Nach seinem Ehebruch mit Bathseba hatte ihm der Prophet Nathan aufs Gesicht zugesagt: »So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause.« Davids Trauer um seinen Sohn Absalom und seine Verzweiflung ist so groß, dass selbst sein Hauptmann Joab beunruhigt ist. Schließlich fasst sich dieser ein Herz und ermahnt seinen Herrn, den Pflichten als König wieder nachzukommen. Ab Vers 2 wird berichtet: »Und es wurde Joab angesagt, siehe, der König weint und trägt Leid um Absalom. So wurde aus dem Sieg an diesem Tag eine Trauer unter dem ganzen Kriegsvolk. Denn das Volk hatte an diesem Tage gehört, dass sich der König um seinen Sohn gräme. Und das Kriegsvolk stahl sich weg an diesem Tage in die Stadt, wie sich Kriegsvolk wegstiehlt, das sich schämen muss, weil es im Kampf geflohen ist. Der König aber hatte sein Angesicht verhüllt und schrie laut: Ach, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn! Joab aber kam zum König ins Haus und sprach: Du hast heute schamrot gemacht alle deine Knechte, die dir heute das Leben gerettet haben, und deinen Söhnen, deinen Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen, weil du lieb hast, die dich hassen, und hast, die dich lieb haben. Denn du lässt heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den Obersten und Kriegsleuten. Ja, ich merke heute wohl, wenn nur Absalom lebte und wir heute alle tot wären, das wäre dir recht. So mache dich nun auf und komm heraus und rede mit deinen Knechten freundlich. Denn ich schwöre dir bei dem Herrn, wirst du nicht herauskommen, so wird kein Mann bei dir bleiben diese Nacht. Das wird für dich ärger sein als alles Übel, das über dich gekommen ist von deiner Jugend auf bis hierher. Soweit die Verse 2-8. Dieser Joab traut sich was, so unverblümt mit dem König von Israel zu sprechen. Natürlich kommt in seinen Worten auch eine gewisse Besorgnis zum Ausdruck, die wiederum nur deshalb vorhanden ist, weil er David schätzt und ihm treu ergeben ist. Seine Ermahnung jedenfalls rüttelt David auf. Ihm wird klar, dass er sich jetzt zusammennehmen muss, damit sein Volk nicht die Achtung vor ihm verliert. Denn angesichts der Bedrohung durch Absalom hatte David ja die Hauptstadt Jerusalem verlassen und dadurch viele Menschen verunsichert. Nun gilt es, ihr Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Im ersten Teil von Vers 9 ist zu lesen: Da stand der König auf und setzte sich ins Tor. Und man sagte es allem Kriegsvolk: Siehe, der König sitzt im Tor. Da kam alles Volk vor den König. In der Zwischenzeit allerdings waren die Israeliten, die sich Absalom angeschlossen hatten und dann Davids Leuten unterlegen waren, offenbar in ihre jeweiligen Heimatorte geflohen. Daraufhin gab es dort große Diskussionen, ob es ratsam wäre, sich wieder dem rechtmäßigen König David anzuschließen. Auf diese Situation nehmen die folgenden Verse Bezug, in denen berichtet wird: Als Israel geflohen war, ein jeder in sein Zelt, stritt sich alles Volk in allen Stämmen Israels, und sie sprachen: Der König hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde und uns erlöst aus der Hand der Philister. und hat jetzt aus dem Lande fliehen müssen vor Absalom. Aber Absalom, den wir über uns gesalbt hatten, ist gefallen im Kampf. Warum seid ihr nur so still und holt den König nicht wieder zurück? Es kam aber die Rede ganz Israels vor den König. Ein Teil der Israeliten ist also dafür, dass David nach Jerusalem zurückkehren und seine Regentschaft wieder aufleben lassen soll. Nur im Stamm Juda gibt es größere Vorbehalte. Scheinbar waren viele der Meinung gewesen, dass Absalom genau das Richtige tat, als er seinen Vater vom Thron stürzen wollte. David versucht nun, sie wieder zurückzugewinnen. Ich lese weiter ab Vers 12. Und der König sandte zu den Priestern Zadok und Abiatar und ließ ihnen sagen, redet mit den Ältesten in Juda und sprecht, warum wollt ihr die Letzten sein, den König zurückzuholen in sein Haus? Ihr seid meine Brüder, von meinem Gebein und Fleisch. Warum wollt ihr denn die Letzten sein, den König zurückzuholen? Und zu Amasa, dem Feldhauptmann Absaloms, sprecht, bist du nicht von meinem Gebein und Fleisch? Gott tue mir dies und das, wenn du nicht Feldhauptmann sein sollst, vor mir dein Leben lang an Joab statt. Und er wandte das Herz aller Männer Judas wie eines Mannes Herz, und sie sandten hin zum König. Komm zurück, du und alle deine Leute. So kam der König zurück. Und als er an den Jordan kam, waren die Männer Judas nach Gilgal gekommen, um dem König entgegenzuziehen und den König über den Jordan zu führen. David kann nun wirklich aufatmen. Nach und nach haben sich auch die Männer aus Juda bereit erklärt, ihn wieder als rechtmäßigen König über ganz Israel anzuerkennen. Damit ist auch die Grundvoraussetzung für eine Versöhnung innerhalb des Volkes gegeben. Als Zeichen der Ehrerbietung wird David auf seinem Weg nach Jerusalem von vielen Menschen ein Stück weit begleitet. Sogar der Benjaminiter Schimi taucht wieder auf, der David wüst beschimpft und verflucht hatte, als er vor seinem Sohn Absalom auf der Flucht war. Sogar Steine und Erdklumpen hatte Schimi nach ihm geworfen. Nun gehört er mit zu den Ersten, die David willkommen heißen. Ab Vers 17 wird berichtet, und Schimi, der Sohn Geras, der Benjaminiter, der in Bahurim wohnt, zog eilends mit den Männern von Juda hinab dem König David entgegen und mit ihm 1000 Mann von Benjamin. Dazu auch Ziba, der Knecht des Hauses Saul, mit seinen 15 Söhnen und 20 Knechten. Und sie gingen durch den Jordan, bevor der König kam, und machten eine Furt durch den Jordan, damit sie das Haus des Königs hinüberführen und täten, was ihm gefiele. Schimi aber, der Sohn Geras, fiel vor dem König nieder, als dieser über den Jordan gehen wollte, und sprach zum König, »Mein Herr, rechne es mir nicht als Schuld an, und denke nicht mehr daran, dass dein Knecht sich an dir vergangen hat an dem Tage, da mein Herr, der König, aus Jerusalem ging, und der König nehme es nicht zu Herzen. Denn dein Knecht erkennt, dass ich gesündigt habe. Und siehe, ich bin heute als Erster vom ganzen Hause Josef gekommen, dass ich meinem Herrn, dem König, entgegenzöge. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, hob an und sprach, sollte Schimi nicht sterben, da er doch dem Gesalbten des Herrn, also dem König, geflucht hat? David aber sprach, was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja, dass ihr mir heute zum Satan werden wollt? Sollte heute jemand sterben in Israel? Meinst du, ich wisse nicht, dass ich heute wieder König über Israel geworden bin? Und der König sprach zu Schimi, du sollst nicht sterben. Und der König schwor es ihm. Soweit die Verse 17 bis 24. Nachdem wir König David zu Anfang des Kapitels noch in großer Trauer erlebt haben, lässt er sich nun also von der fröhlichen Festtagsstimmung anstecken. Da ist kein Platz mehr für Rachegedanken. Großzügig kann er die Respektlosigkeit, die ihm Schimi entgegengebracht hatte, verzeihen. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, es David gleich zu tun. Wer darauf verzichtet, anderen Menschen ihre Verfehlungen aufzurechnen, lebt unbeschwerter und kann sich besser den Aufgaben widmen, die Gott jedem von uns zuweist. Noch ein alter Bekannter taucht bei David auf, als er sich auf dem Weg nach Jerusalem befindet. Mephibosheth, der Sohn seines verstorbenen Freundes Jonathan, den er einst bei sich aufgenommen hatte. Sie erinnern sich vielleicht, dass Ziba, Mephiboshets Knecht, eines Tages für Verunsicherung bei David gesorgt hatte. Denn er behauptete, neben Absalom würde auch Mephibosheth Ansprüche auf den Königsthron erheben. Das erweist sich nun im Nachhinein als Lüge. Weiter ab Vers 25. Mephibosheth, der Enkel Sauls, kam auch herab dem König entgegen. Und er hatte seine Füße und seinen Bart nicht gereinigt und seine Kleider nicht gewaschen von dem Tage an, da der König weggegangen war, bis zu dem Tag, da er wohlbehalten zurückkäme. Also sozusagen als Zeichen seiner Solidarität mit dem Flüchtenden. Als er nun von Jerusalem kam, dem König zu begegnen, sprach der König zu ihm, »Warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephibosheth?« Und er sprach, »Mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen. Dein Knecht«, so spricht Mephibosheth von sich selbst, »dein Knecht dachte, ich will einen Esel satteln und darauf reiten und zum König ziehen, denn dein Knecht ist lahm. Dazu hat er, Ziba, deinen Knecht verleumdet vor meinem Herrn, dem König. Aber mein Herr, der König, ist wie der Engel Gottes. Tu, was dir wohlgefällt.« »Tu, was dir wohlgefällt« bedeutet wohl nichts anderes als »tu, was du für richtig hältst. Ich werde es auch akzeptieren, wenn du mich bestrafst. Hauptsache, du bist als König wieder im Amt.« Das sagt Mephibosheth, der ein Enkel Sauls ist, des ersten Königs von Israel, und der damit interessiert sein könnte, dass sein eigener Sohn eines Tages den Thron besteigt. Doch das scheint ihm nicht wichtig zu sein. Auch nicht, dass David dem Knecht Ziba unvorsichtigerweise den ganzen Besitz Mephibosheths zugesprochen hatte, als dieser ihm die Lüge erzählte, Mephibosheth wolle sich zum König ernennen lassen. Ab Vers 32 wird nun über eine andere, eine sehr anrührende Begegnung berichtet. Und Barsillai, der Gileaditer, kam herauf von Roklim und zog mit dem König an den Jordan, um ihn über den Jordan zu geleiten. Und Barsillai war sehr alt, wohl 80 Jahre. Er hatte den König versorgt, als er in Mahanaim war, denn er war ein Mann von großem Vermögen. Und der König sprach zu Barsillai, »Du sollst mit mir ziehen, ich will dich versorgen bei mir in Jerusalem.« Aber Barsillai sprach zum König, »Was ist's noch, dass ich zu leben habe, dass ich mit dem König hinaufziehen sollte nach Jerusalem? Ich bin heute 80 Jahre alt. Wie kann ich noch unterscheiden, was gut und schlecht ist, oder schmecken, was ich esse und trinke, oder hören, was die Sänger und Sängerinnen singen? Warum sollte dein Knecht meinen Herrn, den König, noch beschweren? Dein Knecht wird ein kleines Stück mit dem König über den Jordan gehen. Warum will mir der König so reichlich vergelten? Lass deinen Knecht umkehren, dass ich sterbe in meiner Stadt bei meines Vaters und meiner Mutter Grab. Siehe, da ist dein Knecht Kimham, den lass mit meinem Herrn, dem König, ziehen und tu ihm, was dir wohlgefällt.« Der König sprach, »Kimham soll mit mir ziehen, und ich will ihm tun, was dir wohlgefällt. Auch alles, was du von mir begehrst, will ich dir tun.« Und als das ganze Volk über den Jordan gegangen war, und der König auch, küsste der König den Barsillai und segnete ihn. Und er kehrte zurück in seine Heimat. Und der König zog weiter nach Gilgal, und Kimham zog mit ihm. Und das ganze Volk von Juda hatte den König hinübergeführt und auch die Hälfte des Volks von Israel. Soweit die Verse 32 bis 41. Nach den sehr positiven Begegnungen, über die bisher berichtet wurde, deutet sich mit dem zuletzt vorgelesenen Satz bereits ein neuer Konflikt an. Denn der Stamm Juda, der sein Siedlungsgebiet im Süden hat, wird hier den übrigen Stämmen im Norden entgegengesetzt. Und von diesen Nordstämmen wiederum ist nur die Hälfte daran beteiligt, den König feierlich über den Jordan und ein Stück in Richtung Jerusalem zu geleiten. Im letzten Abschnitt von Kapitel 19 wird geschildert, wie es deshalb zunächst zu einem Streit zwischen den Männern von Juda und denen aus den anderen Stämmen Israels kommt. Wie es scheint, hat David dem Stamm Juda bestimmte Privilegien zugebilligt, was den Neid der anderen hervorruft. Doch damit nicht genug. Dass nur die Hälfte des Volks von Israel, wie es im Bibeltext heißt, den König über den Jordan geleitet, das bedeutet nichts anderes, als dass die übrigen Stämme im nördlichen Israel die Rückkehr Davids auf den Thron nicht befürworten. Und das macht sich irgendwann ein Mann namens Scheba zunutze und zettelt einen weiteren Aufstand an. In den beiden ersten Versen von Kapitel 20 wird über ihn berichtet: Es traf sich aber, dass dort ein ruchloser Mann war, der hieß Scheba, ein Sohn Bichris, ein Benjaminiter. Der blies die Posaune und sprach: Wir haben kein Teil an David noch Erbe am Sohn Isais. Ein jeder gehe in sein Zelt, Israel. Da fiel jedermann in Israel von David ab, und sie folgten Scheba, dem Sohn Bichris. Aber die Männer von Juda hingen ihrem König an und geleiteten ihn vom Jordan bis Jerusalem. Scheba gelingt es also offenbar, sämtliche Nordstämme Israels gegen König David aufzubringen, so dass letztlich nur Juda zu ihm hält. Vers 3. Als aber der König David heimkam nach Jerusalem, nahm er die 10 Nebenfrauen, die er zurückgelassen hatte, um das Haus zu bewahren, und tat sie in ein besonderes Haus und versorgte sie. Aber er ging nicht ein zu ihnen. Und so waren sie eingeschlossen bis an ihren Tod und lebten wie Witwen. Mit diesen Frauen, Sie erinnern sich, hatte Davids Sohn Absalom in einem Zelt auf dem Dach des Palastes beinahe öffentlich geschlafen, um sich damit symbolisch das Königtum seines Vaters anzueignen. Diese Frauen werden von David zwar nicht verstoßen, aber aus dem Frauenhaus entfernt. Vers 4. Und der König sprach zu Amasa: Ruf mir alle Männer von Juda auf den dritten Tag zusammen, und du sollst dann auch hier stehen. Amasa wurde eigentlich von Davids Sohn Absalom zum Feldhauptmann seines Volksheeres gemacht. Doch inzwischen, so war aus Kapitel 19 zu erfahren, hatte David ihn an die Stelle Joabs berufen. Weiter ab Vers 5. Und Amasa ging hin, um Juda zusammenzurufen, aber er blieb über die Zeit hinaus, die ihm bestimmt war. Da sprach David zu Abishai: Nun wird uns Scheba, der Sohn Bichris, mehr Schaden tun als Absalom. Nimm du die Männer deines Herrn und jage ihm nach, damit er nicht etwa für sich feste Städte gewinne und entreiße sie vor unseren Augen. Da zogen die Männer Joabs aus und folgten Abishai, dazu die Kreter und Pleter und alle Helden. Sie zogen aber aus von Jerusalem, um Scheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen. Aus diesen Versen kann man schließen, dass Joab offenbar in Ungnade gefallen war. Vielleicht, weil er Davids Sohn Absalom nicht vor dem Tod bewahrt hatte, sondern im Gegenteil den Befehl gab, ihn zu töten. Joabs Bruder Abishai führt nun also die Kriegsleute an, die unter David bereits den Aufruhr Absaloms niedergeschlagen hatten. Amasa wiederum führt das Volksheer an, ist aber, Vers 5, am dritten Tag nicht mit den Leuten aus Juda zur Stelle. Deshalb soll Abishai dafür sorgen, dass sich der Aufrührer Scheba mit seinen Leuten nicht in befestigten Städten festsetzen kann. Joab unterdessen, der abservierte Feldhauptmann, nutzt die allgemeine Verwirrung, um nun Amasa, seinen Nachfolger, umzubringen. Möglicherweise, weil er glaubt, Amasa gehöre auch zu den Verrätern, die König David in den Rücken fallen wollen. Danach schließt sich Joab seinem Bruder Abishai und seinen Kriegsleuten an, und gemeinsam versuchen sie Scheba, den Aufrührer, unschädlich zu machen. Ab Vers 15 wird berichtet: Aber die Leute Joabs kamen und belagerten ihn in Abel-Bet-Macha und schütteten einen Wall gegen die Stadt auf, dass er bis an die Vormauer reichte, und stürmten und wollten die Mauer niederwerfen. Da rief eine kluge Frau aus der Stadt: Hört her, hört her, sprecht zu Joab, komm hierher, ich will mit dir reden. Und als er zu ihr kam, sprach die Frau: Bist du Joab? Er sprach: Ja. Sie sprach zu ihm: Höre die Rede deiner Magd. Er sprach: Ich höre. Sie sprach: Vor Zeiten sagte man, man frage doch nach in Abel und in Dan, so geht es gut aus. Ich bin eine von den friedsamen und treuen Städten in Israel, und du willst eine Stadt und Mutter in Israel zugrunde richten? Warum willst du das Erbteil des Herrn verderben?« Joab antwortete, das sei ferne von mir, dass ich verderben und vernichten will. So steht es nicht, sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim mit Namen Sheba, der Sohn Bichris, hat sich empört gegen den König David. Gebt ihn allein heraus, so will ich von der Stadt abziehen. Die Frau sprach zu Joab, siehe, sein Kopf soll zu dir über die Mauer geworfen werden. Und die Frau beredete das ganze Volk mit ihrer Klugheit. Und sie heben Sheba, dem Sohn Bichris, den Kopf ab und warfen ihn zu Joab hinaus. Da blies er die Posaune, und sie zogen ab von der Stadt und zerstreuten sich, ein jeder in sein Zelt. Joab aber kam zurück nach Jerusalem zum König. Soweit die Verse 15 bis 22. Unter der Führung von Joab gelingt es also, den Aufstand Shebas niederzuschlagen. Dadurch kann König David seine Herrschaft festigen, und Joab wird in seine alte Position als Feldhauptmann zurückgeholt. Ab Vers 23 werden die wichtigsten Vertrauten Davids aufgezählt. Joab aber war über das ganze Heer Israels gesetzt, Benaja, der Sohn Jojadas, über die Kreter und Pleter. Adoniram war über die Fronarbeiter gesetzt, Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler. Sheva war Schreiber, Zadok und Abjatar waren Priester. Auch Ira, der Jairiter, war Davids Priester. Damit sind wir nun am Ende von Kapitel 20 angelangt. Ende gut, alles gut? Fast könnte man es meinen. Doch der Prophet Nathan hatte König David etwas anderes vorausgesagt, nachdem er, David, den Ehemann seiner geliebten Batseba, hatte ermorden lassen. Nathan sagte damals, »So spricht der Herr, der Gott Israels, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen.« Und jetzt kommt der entscheidende Satz, »Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen.« Anders ausgedrückt, von nun an wird das Schwert für dich und deine Familie eine ständige Bedrohung sein. Die vier letzten Kapitel im zweiten Buch Samuel wirken fast wie eine Brücke zum ersten Buch der Könige, das sich gleich danach anschließt. Diese vier Kapitel bilden eine Art Zwischenresümee der Königsherrschaft Davids. Erst mit dem Anfang des ersten Buches der Könige wird die fortlaufende Berichterstattung darüber fortgesetzt. Von diesen vier Schlusskapiteln stehen in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel die Kapitel 21 und 22 im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.